möchte heute Abend im vierten Teil die Erklärung des Messritus weiterführen. Wir sind mittlerweile bei der Inzensierung des Altars angelangt. Ich spreche heute von der Altarinzens, dem Introitus und dem Kyrie Eleison. Also erstens die Inzensierung des Altares. Während der feierlichen Liturgie folgt auf den Altarkuss die Beräucherung oder Inzensation des Altars. Und der Inzens, nicht vom lateinischen incendere, anzünden, verbrennen, wird die Darbringung des Weihrauchs bzw. umgangssprachlich das Beweihräuchern des Altars verstanden. Oder eben auch anderer Gegenstände und Personen. Das mit gesegnetem Weihrauch befüllte Weihrauchfass wird vom zelebrierenden Priester wiederholt in Richtung des Altars geschwungen, um denselben in eine Rauchwolke zu hüllen. Der Diakon oder Zeremonienmeister inzensiert danach den Priester. Und je nachdem, was das für ein Altar ist, in den meisten Kirchen sind die Hochaltäre ja an der Wand sozusagen befestigt, kann der Priester natürlich nicht drum herum gehen, aber wenn es jetzt ein freistehender Altar wäre, wie das zum Beispiel in den Basiliken in Rom ist, nicht, dann kann der Zelebrant auch um den Altar gehen und ihn entsprechend inzensieren. Im römischen Ritus gehört die Altarinzensierung ausschließlich zur feierlichen Messform. Das heißt, entweder zum Levitenamt oder zum Pontifikalamt. Der Weihrauch trägt zur größeren Feierlichkeit bei, in Verbindung mit dem Blumenschmuck des Altars, dem fröhlichen Orgelklang und den herrlichen liturgischen Gewändern, machen die das Gotteshaus erfüllenden Wolken angenehmen Geruchs die Größe der Feierlichkeit auch für die Sinne wahrnehmbar. Das ist das Verständnis klassischerweise der Liturgie, dass bei der Liturgie der ganze Mensch beten muss. Die Engel, die brauchen natürlich keine Liturgie. Die haben keine Sinne, die haben keine Körper. Aber wir, zu uns, gehört Leib und Seele zur menschlichen Person dazu. Und diese göttliche Liturgie, wie wir wissen, die ist nicht von menschlicher Hand gemacht, sondern sie verdankt ihren Ursprung dem Kenner der menschlichen Natur, nämlich jener, der sie erschaffen hat, Gott selbst. Und wir Menschen, wir brauchen halt immer wieder äußerliche, wahrnehmbare Handlungen, um die inneren Handlungen und auch den inneren, sagen wir mal, Seelenzustand oder die Seelentätigkeit oder eben was von den Sinnen nicht wahrgenommen wird, äußerlich sichtbar zu machen und zum Ausdruck zu bringen. Das ist das Prinzip der Sakramente, das sakramentale Prinzip, dass etwas durch die Sinne Wahrnehmbares eben eine unsichtbare Gnade produziert und auch darstellt, denn sonst könnten wir die gar nicht wahrnehmen. Und so ist natürlich das Wesentliche bei der Liturgie immer der innerliche Kultus, nicht die sozusagen die Liturgie des Herzens, das ist das Wesentliche, aber wie gesagt, auch die äußerliche Liturgie, der äußerliche Gotteskult ist wichtig, weil der Mensch eben ein körperliches Wesen ist und auch weil der Mensch ein soziales Wesen ist. Sonst, wenn es keine äußerliche Gottesverehrung gäbe, dann könnten ja nicht mehrere oder viele von uns zugleich miteinander beten. Und das ist eben das Verständnis der Liturgie, dass die Liturgie das Gebet des ganzen Christus ist, wie der heilige Augustinus gesagt hat. Das heißt, es ist in der Liturgie Christus das Haupt der Kirche in Verbindung mit den Gliedern seines mystischen Leibes betet. Wie gesagt, wir sind Menschen und diese feierliche, klassische römische Liturgie, die sehr majestätisch und göttlich ist, ist aber auch äußerst menschlich in diesem Sinn. Dass wir sichtbare Zeichen und Symbole haben, die geistliche, göttliche, unsichtbare Realitäten für uns vergegenwärtigen oder sichtbar machen. Und darum spricht eben diese Liturgie den ganzen Menschen mit Leib und Seele an, um den ganzen Menschen zu erheben, zu Gott zu erheben. Wir wissen, dass der Glaube im Verstand ist, In der natürlichen Ordnung ist, wie der heilige Thomas nach Aristoteles lehrt, nichts im Verstand, das nicht zuvor durch die Pforten der Sinne getreten ist. Das ist die realistische Philosophie, die realistische Beschreibung der Realität. Es fängt immer mit den Sinnen an und das liefert uns sozusagen unserer Seele, dem Verstand, das Material, das er braucht. Und so ist es. Das heißt nicht, dass nicht mehr als was durch die Sinne kommt im Verstand ist, denn wir sagen ja, der Glaube residiert im Verstand, aber dass eben es normalerweise so ist, dass das, was wir erkennen im Verstand, irgendwie erst einmal durch die Sinne gekommen ist. Und diese Sinne, die werden während der liturgischen Feier in die Güte, Herrlichkeit und Größe Gottes getaucht, die so lebendig in den schönen und majestätischen liturgischen Abläufen, Klängen und Gerüchen zum Ausdruck kommt. Deswegen ist es eben wichtig, dass alles schön, alles harmonisch ist im objektiven Sinn. Man sagt immer, über Geschmack lässt sich streiten, aber eigentlich haben die Alten gesagt, dass sich über Geschmack nicht streiten lässt, weil nämlich das Schöne, wie das Gute, wie das Wahre etwas Objektives ist und auch gewissen Gesetzen folgt, wenn es wahr, gut und schön ist. Das ist das Prinzip einer Liturgie, die muss schön sein, aber nicht eben eine Schönheit um ihrer selbst willen, sondern eben um die Schönheit Gottes und die Schönheit des liturgischen Gebetes, des liturgischen Opfers zum Ausdruck zu bringen. Jetzt möchte ich mal einige historische Bemerkungen machen. In der Antike fand der Weihrauch wirklich Hochschätzung, nicht? Und Leute machten eben auch zu Hause davon Gebrauch. Zu Hause auch bei den Beerdigungen. Aber Sie wissen natürlich auch, dass der Weihrauch eine ganz wichtige Rolle spielte im heidnischen Kult. Und darum haben die Christen zu Anfang, weil sie eben den heidnischen Götzendienst verabscheuten, auch eine Abneigung eben hatten, eben dagegen die Gottesverehrung zu materialisieren. Und darum haben sie auch während der ersten 300 Jahre keinen Gebrauch gemacht vom Weihrauch. Es ging ja dann um Leben und Tod, da ging es nur um ein paar Körner Weihrauch, unter Anführungszeichen, nicht, die man den falschen Göttern hätte opfern sollen, oder dem Kaiser, nicht, der vergöttlicht wurde von den Römern, von den Untertanen als eine Gottheit verehrt wurde, ging es um ein paar Körner Weihrauch, nicht? Ist klar, dass diese symbolischen Weihrauchkörner, die eben die Anbetung zum Ausdruck bringt, den Kult, die so viele Christen ihr Leben gekostet haben und ihr ganzes Eigentum, dass sie natürlich keine besondere Vorliebe für den Weihrauch hatten erstmal. Aber jetzt kehren wir zurück zum Altar des wahren Gottes. Also die Inzensierung von Altar und Priester ist eine besondere Christus dargebrachte Ehre. Nicht Christus, der durch den Altar verkörpert wird und der mit seinem Priester eins ist. Nicht weiters darf man noch nicht vergessen, dass diese Beweihrauchung eine reinigende und heilige Bedeutung hat. Nicht? Und darum verstehen wir auch, warum zu Anfang der Heiligen Messe, bevor wirklich irgendetwas am Altar geschieht, denn auch das Stufengebet, nicht, das haben wir schon drüber gesprochen, ist eine Vorbereitung. Die Messe fängt dann an mit dem nächsten Punkt, über den wir sprechen werden, nämlich mit dem Introitus. Und bevor das geschieht, wie Sie es beim Hochamt sehen, wird der Altar inzensiert. Das heißt, der Altar wird versenkt in eine Wolke gesegneten Rauchs, um ihn aus, sozusagen aus dieser sündigen Welt hinauszuheben. Der heilige Ort des Opfers wird in eine Atmosphäre der Heiligkeit getaucht und hineingezogen. Auch war im Alten Testament der Hohepriester durch ein Gesetz gebunden, dass es ihm nie gestattete, den Gottesdienst zu beginnen, ohne zuvor Weihrauch verbrannt zu haben. Das lesen wir in Levitikus 16, 12. Ich lese Ihnen das mal vor. Ja, ich fange mal ein bisschen vorher an, stellenweise, und dann komme ich zum Vers 12. Und der Herr sprach zu Moses und er befahl ihm, sage deinem Bruder Aaron, er dürfe nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hinter dem Vorhang eintreten, vor die Sühnestätte oben auf der Lade, sonst müsse er sterben, denn über der Sühnestätte erscheine ich in der Wolke. Nur dann darf Aaron in das Heiligtum eintreten, wenn er zuvor diese Dinge getan hat. Und dann werden mehrere Sachen aufgezählt, unter anderem, dass er gewisse Opfer bringen muss und dass er die entsprechenden hohepriesterlichen Gewänder anlegen muss. Wie es bei uns ja auch ist, wenn man die Messe feiert, hat man Gewänder. Und dann im Vers 12 heißt es, dann soll er ein Weihrauchfass voll glühender Kohlen vom Altar des Herrn nehmen, ebenso zwei Hände voll feingestoßenen, wohlriechenden Räucherwerks und es hinter den Vorhang bringen. Dann soll er das Räucherwerk vor dem Herrn auf das Feuer legen, damit die Wolke des Räucherwerks die Sühnestätte auf der Gesetzeslade verhülle und er nicht sterbe. Echt? Also, ja, wir haben immer wieder diese Verbindung zwischen dem Neuen und dem Alten Testament, zwischen der Liturgie der Kirche und dem Tempelkult, beziehungsweise eben den Opfern und der Liturgie der Priester des Alten Testaments. Nicht? So opfern auch wir, bevor wir das eigentliche Opfer darbringen, dem lieben Gott, ein Weihrauchopfer. Ich werde jetzt noch vier geistliche Bedeutungen dieser Zeremonie noch vorlegen. Erstens, der Weihrauch wird beim Altar verbrannt, um zu zeigen, dass alle Kreaturen zur größeren Ehre Gottes benutzt und verzehrt werden müssen. Ich denke mal dran, dass der erste Grund der Schöpfung die Verherrlichung Gottes war. Zweitens, der am Altar verbrannte Weihrauch und sich durch die Kirche ausbreitende Wohlduft ist ein Symbol des Wohlgeruchs Jesu Christi, das heißt seiner Tugenden, die sich vom Altar, der Christus ist, in die Seelen der Gläubigen ausbreitet. In anderen Worten, die Heiligkeit kommt von Christus allein. Drittens, das Verbrennen des Weihrauchs ist ein lebendiger Ausdruck unserer Gebete und unseres Verlangens, dass dieselben als süßer Duft zu Gott emporsteigen. Das wird dann auch bei der zweiten Altarinzens und auch der Opfergaben kommt das dann besonders zum Ausdruck in den Gebeten, die gesprochen werden, nicht, wenn der Weihrauch gesegnet wird und auch während der Priester den Altar inzensiert. Aber darüber werden wir später sprechen. Also der Weihrauch ist ein wunderbares Symbol eben des Gebetes. Viertens stellt dieser geistliche Wohlgeruch unsere Gebete dar und so verkörpert er noch viel mehr natürlich nicht nur unsere Gebete, sondern die Gebete der Heiligen. Gemäß der Apokalypse des heiligen Johannes, in der Apokalypse 5,8, da heißt es, die 24 Ältesten fielen vor dem Lamm nieder. Jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Weihrauch. Das sind die Gebete der Heiligen. Und dann im 8. Kapitel, im 3. Vers, und ein anderer Engel kam und stand vor dem Altar mit einem goldenen Weihrauchfass. Ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er von den Gebeten aller Heiligen auf den goldenen Altar lege, der vor Gottes Thron ist. Nicht? Also diese Ältesten, die haben Schalen voller Inzens, voller Weihrauch. Ja, genauso eben auch wie der Engel mit dem goldenen Weihrauchfass vor dem Thron Gottes. Das sind die Gebete der Heiligen. Nicht? Und dann ist es natürlich klar, dass es keinen besseren Moment hätte geben können für diese erste Altarberäucherung, als direkt nach dem Gebet, über das wir schon gesprochen haben, das ich Ihnen jetzt nochmal eben kurz hier vorlese, nicht das Oramuste. Herr, wir bitten dich durch die Verdienste deiner Heiligen, deren Reliquien hier ruhen, sowie aller Heiligen, verzeih mir gnädig alle Sünden. Nicht, welch nützliche Gebetslektionen uns dieser Weihrauch, der sich auf den glühenden Kohlen verzehrt, erteilt. Nicht, der Weihrauch steigt auf gen Himmel, und zwar nur deswegen, weil er die Einwirkung des Feuers erleidet. Nicht, so ist es auch mit unseren Gebeten. Nicht, die sind in Wirklichkeit nichts anderes als die Verlangen unseres Herzens, und die können Gott nie erreichen, außer wenn sie durch das Feuer göttlicher Liebe belebt werden. Echt, dass mir der liebe Gott durch seine Gnade, zumindest durch seine helfende Gnade, diese Verlangen, die wir im Gebet zum Ausdruck bringen, nach dem, was Gott wohlgefällig ist, nicht? Wenn die von seiner Gnade belebt werden, dann können die sich ihm nahen, dann können sie ihn erreichen. Und dann natürlich, das wissen besonders die Ministranten, wird der Weihrauch ja praktisch ganz verzehrt. Nicht? Verschwindet. Und nicht, es, jedes Teilchen dieses Weihrauchs, das mit den Kohlen in Verbindung kam, das verwandelt sich in wohlriechenden Rauch und steigt empor. Nicht? Und für uns eben eine moralische Lektion, dass wir uns eben nicht durch Eigensucht, Lust oder Stolz verzehren, sondern dass alle Verlangen der christlichen Seele nach Gott streben, ohne jegliche Anhänglichkeit an die Welt. Nicht? Also dieser Weihrauch, der verbrannt wird, wie so vieles, was bei der Heiligen Messe geschieht, das ist wirklich eine Predigt, nicht für uns, dass wir uns versuchen, wirklich von uns selbst und von den Geschöpfen loszulösen, um uns ganz mit dem Schöpfer zu vereinigen. Also in diesem Teil vom Kyrie Eleison bis zum Credo oder bis zum Glaubensbekenntnis verbindet die Kirche Belehrungen, göttlichen Lobpreis und Gebet, um die Herzen der Gläubigen mit heiligen Gedanken und heiligen Verlangen zu erfüllen. Ja, und das ist natürlich wichtig, diese heiligen Handlungen, diese Gebete, die eben uns helfen sollen, dass wir innerlich an diesem Opfer teilhaben. Nicht die wahre, wie man sagt auf Latein, Participatio Actuosa, nicht die wahre Teilnahme, aktive Teilnahme, aktuelle Teilnahme der Heiligen Messe ist wirklich eine innerliche, denn das Opfer ist etwas, was sich den Sinnen entzieht. Das wird sakramental unblutig dargebracht. Und deswegen ist es so wichtig, was sich auf wirklich im Herzen der Menschen abspielt. Und das geschieht eben besonders durch diese innerliche Tätigkeit, nicht so sehr durch Dinge, die man äußerlich tut oder sagt, sondern wirklich, was sich im Herzenstempel abspielt. Wer der Feier der göttlichen Geheimnisse beiwohnt, muss entsprechend innerlich geneigt und vorbereitet sein. Es ist auffallend, dass in diesem Abschnitt der Heiligen Messe nichts zu finden ist, das eine engere Verbindung mit dem eucharistischen Opfer hätte. Und der Grund dafür liegt auf der Hand. Den Katechumenen oder Taufanwärtern, die eben nur diesen Teil der Gebete, der Lesungen bis zum Offertorium, bis zur Opferung beiwohnen durften, wollte man das Herz der heiligen Geheimnisse noch nicht offenbaren. Und darum wird auch dieser Teil der Heiligen Messe, über den wir gerade sprechen, Teil der Heiligen Messe bis zum Credo einschließlich, also bis vor das Offertorium, das wird eben auch die Katechumenenmesse genannt. Manchmal nennen wir es auch Vormesse. Und diese Katechumenen, die hatten eben dann, nach dem Credo, hatten die dann das Gebäude zu verlassen. So, nun zum Introitus. Also nach dem Altarkus heißt die Rubrik des Missale den Priester auf die linke Seite gehen. Folgen Sie mir, auf die linke Seite geht er. Geht hinauf, küsst den Altar, geht auf die linke Seite. Ne? Links. Ja. Also zunächst sage ich mal was, dann sage ich was über die linke Seite, aber vorher sage ich was über die Rubrik. Nicht? Also die Rubrik beinhaltet die liturgischen Vorschriften zur Feier der heiligen Riten, der heiligen Messe, der Sakramente, auch des Chorgebets. Im Römischen Reich bedeutete das Wort Rubrica oder Rubrik die rote Erde, die vom Zimmermann verwendet wurde, um die Linie zu markieren, entlang welcher geschnitten werden musste. Und später fand dann eben diese Rubrik ihren Eingang in die Jurisprudenz. Und zwar zunächst hatte das Bezug auf die Überschriften der Gesetzesverkündigungen, die waren in roter Farbe geschrieben. Und später dann wurden dann auch eben diese Texte betreffende Vorschriften und Kommentare auch in roter Schrift verfasst. Nicht? Und wie so vieles haben wir auch das historisch, möchte man sagen, von den Römern übernommen. Nicht? Und das ist natürlich auch wichtig in der Heiligen Messe, gerade für jene Priester oder Bischöfe, die nicht so vertraut sind mit dem klassischen Ritus, dass sie sehen, aha, was also schwarz ist, das bete ich, singe ich, laut oder leise, nicht, sage ich das, aber das Rote eben nicht. Was dann heißt, der Priester geht zum Altar, küsst den Altar und geht auf die linke Seite. Wenn man es dann laut vorliest, ist das natürlich peinlich. Soll schon passiert sein. Aber kann man. Also jetzt zu der Tatsache, dass der Priester den Altar küsst und auf die linke Seite geht. Nicht, dass in der liturgischen Sprache, da wird eben die liturgische Linke als die Epistelseite verstanden und die Rechte als die Evangelienseite. Und die Norm ist eben nicht der vor dem Altar stehende oder kniende oder sitzende Beter oder Betrachter, sondern das Altarkreuz oder Christus, der Gekreuzigte, der allzeit absolut im Zentrum der liturgischen Feier steht und stehen muss. Zumindest in unserer Liturgie. Ja, also jetzt wissen Sie das. Die liturgische Rechte, nicht, das ist sozusagen die, wo man meint, das wäre die Linke und entsprechend umgekehrt. Aber warum steht denn der Priester auf der liturgischen linken Seite? Da gibt es eigentlich keinen. Sicher, es gibt allegorische Interpretationen da, aber eigentlich hat es einen ganz praktischen, natürlichen Grund, nämlich in den alten Kirchen, die ja so perfekt geostet waren, nicht, zur aufgehenden Sonne hingerichtet, da kamen eben die Zelebranten und die Ministranten oder Messdiener oder auch die Leviten aus der Sakristei, nicht, und die waren halt auf der Seite, auf der liturgischen Linken. Und ich habe Ihnen gerade das Foto gezeigt und deswegen sehen Sie eben auch, dass normalerweise in einer solchen Kirche die Sedilie, also wo sich der Priester, der die Heilige Messe zelebriert, dann zu gewissen Zeiten, beispielsweise während des Glorias, gesungenen Glorias dann hinsetzt, oder eben auch das Faldistorium, das Sie gesehen haben, das steht dann auch auf der Epistelseite. Der Priester macht das Kreuzzeichen, das ist für den Christen nichts Ungewöhnliches, nicht? Man macht das Kreuzzeichen immer, wenn man eine wichtige Handlung vollzieht, wie zum Beispiel, wenn man einen Elfmeter schießt. So, sieht man immer wieder. Also er betet den Introitus, dieser Name bedeutet Einzug, nicht? Weil eben der Introitus im feierlichen Amt gesungen wird, und zwar während der Priester sich dem Altar nähert. Eigentlich genau gesagt während des Stufengebets. Nicht? Und dieses Stufengebet haben wir auch schon erklärt früher, diese Gebete wurden ja zum Teil auch schon in der Sakristei oder auf dem Weg zum Altar gebetet. Nicht? Darum eben Introitus. Ja. Heutzutage bei uns, eigentlich korrekterweise, fängt der Introitus an mit der Kniebeuge des Priesters, kurz bevor er dann das Kreuzzeichen macht. Also ich rede vom gesungenen Introitus, ja, der Schola. Ja, das fängt dann an, der Priester macht die Kniebeuge, fängt das Stufengebet an, dann fängt der Introitus an. Und da ist er eigentlich unterwegs jetzt zum Altar, denn er ist ja noch nicht am Altar. Darum eben Introitus, zu lateinisch, nicht, das eben heißt Einzug. Der Introitus besteht normalerweise aus 2 bis 3 Versen der Psalmen oder anderer biblischer Texte. Und es scheint eben, dass der Priester bis zum 14. Jahrhundert diesen Introitus nicht gebetet hat, weil ihm die Schola ihn sang, aber eben dann doch anfing, ihn zu beten, weil er nicht immer alle Worte eben verstehen konnte, die da gesungen wurden. Ich kann damit zusammenhängen, kann an der Kirche liegen, kann an der Schola liegen, kann an der Akustik liegen. Aber man will ja doch, ist ja Teil der Heiligen Messe, nicht? Man will dann doch alles mitkriegen, nicht? Gerade als Priester. Und wir würden halt auch einfach sagen, so vom liturgischen Standpunkt, es gehören ja alle diese Teile, auch die Teile, die vielleicht von jemand anders gesungen werden, wie der Introitus oder auch zum Beispiel die Epistel vom Subdiakon oder das Evangelium, nicht? Bei uns im Institut wird das also gedoppelt. Eben deswegen, weil man sagt, das ist nicht ein ein Wortgottesdienst oder die Liturgie des Wortes oder was, das ist alles eins. Das ist alles auf das eucharistische Opfer hingeordnet. Und darum will der Priester, der dieses Opfer darbringt, mit allen Texten der Heiligen Messe in Kontakt sein. Nicht? Und deswegen liest er alle Texte. Bei der stillen Heiligen Messe wird dieser Introitus, wie Sie es natürlich wissen, laut gesprochen. Nicht? Eben deswegen, weil er normalerweise von der Schola gesungen wird. Dann betet er nach diesen Versen der Heiligen Schrift, betet er, dass er seinem Vater. Nicht? Und ursprünglich wurde eben der ganze Psalm gebetet. Ja, denn der Introitus wurde schon gesungen beim Verlassen der Sakristei. Nicht? Und wie Sie das kennen vom Chorgebet, ist eben traditionellerweise in der Liturgie der Psalm dann von einem Gloria Patri, von einem Ehre sei dem Vater gefolgt. Irgendwann wurde dann der Psalm verkürzt, aber eben ohne das Ehre sei dem Vater zu beseitigen. Als dann der Bischof den Altar erreicht hat, gab er dann das Zeichen, echt? Dann wurde das Ehre sei dem Vater gesungen und dann, wie wir das kennen, der Introitus wiederholt. Echt? Und das ist halt eine Regel, die wir kennen vom abwechselnden Gesang. Und manchmal hat man dann auch den Introitus mehrmals wiederholt. So, damit kommen wir zum Kyrie Eleison. Also die Anzahl der Kyrie und Christe Eleison, die haben sich mit der Zeit verändert. Zu einem gewissen Zeitpunkt während der päpstlichen Messe sangen die Kantoren, bis der Papst ein Zeichen zum Aufhören gab. Sie haben das erlebt, jene, also was Ähnliches, die in der Osternacht waren, nicht, bei uns. Da wird dann, da haben wir keinen Introitus, da wird dann das Kyriale fortgeführt, beziehungsweise auch durch sogenannte Tropen erweitert, aber man wiederholt es dann, bis man dann sozusagen so weit ist, nicht, dass nur zum nächsten Schritt kommt. Und da war es eben das Zeichen des zelebrierenden Papstes und dann war das Kyrie Eleison beendet. Für den gegenwärtigen Brauch, der seit mehreren Jahrhunderten gepflegt wird, gibt es einen symbolischen Grund. Also zum einen kann man sagen, dass wir die neun Chöre der Engel nachahmen, die Gottes Lobpreis singen, indem wir neunmal Kyrie bzw. Christe Eleison singen. Und dann der Grund, der würde ich sagen doch noch vielleicht plausibler erscheint, nämlich, dass wir dadurch die drei göttlichen Personen anbeten, indem wir dreimal Kyrie Eleison zum Vater sagen, dreimal Christe Eleison zum Sohn und dreimal Kyrie Eleison zum Heiligen Geist. Echt? Also bei diesem je dreifachen Kyrie und Christe Eleison wenden wir uns an die drei göttlichen Personen. Der große Papst Innozenz III. Erklärt diesbezüglich, der Vater und der Heilige Geist haben nur die eine göttliche Natur, im Sohn aber eine zweifache Natur, die göttliche und die menschliche. Um die Aufmerksamkeit auf des Sohnes menschliche Natur zu ziehen, sprechen wir ihn als Christe, das heißt Gesalbten, an. In der zweiten Person der heiligsten Dreifaltigkeit war die menschliche Natur gesalbt, das heißt vereint mit der göttlichen. Nicht, also wir machen diese Unterscheidung, um eben hervorzuheben den Aspekt, dass die zweite Person, der Sohn, Mensch geworden ist, dass er eine menschliche Natur angenommen hat. Deswegen nennen wir ihn Christus, nicht seine Menschheit ist gesalbt mit seiner Gottheit. Wie Sie vielleicht wissen, ist das Kyrie und das Christe Eleison der griechischen Sprache entlehnt. Das sind die einzigen griechischen Worte, die wir in der Liturgie haben. Nicht? Die bedeuten Herr bzw. Christus, erbarme dich unser. Ja, das ist orientalischen Ursprungs und wurde an sich für die Katechumenen und die öffentlichen Büster gebetet und dann später auf alle Gläubigen ausgeweitet. Das kennt man ja auch, zum Beispiel am Aschermittwoch war es ja auch so, dass die Aschenbestreuung auf die öffentlichen Büster beschränkt war, ursprünglich, die dann aus der Kirche, ausgestoßen wurden. Bis zum Gründonnerstag und dann auch nach ihrer Bußzeit sakramental mit der Kirche versöhnt worden. Und da wurde eben auch diese Aschenbestreuung, die sie im Aschenkreuz kennen, auf alle Gläubigen ausgeweitet. So eben auch das Gebet des Kyrie Christen, Kyrie Eleison. Nicht? Und hier zeigt sich natürlich wiederum auch die Katholizität, das heißt nicht die Allgemeinheit, Allumfassenheit der lateinischen Kirche, ihre Verbundenheit mit der Ostkirche und wie jede Zunge den Herrn Jesus Christus bekennt. Eleison, erbarme dich unser. Warum? Wegen unserer vielen Sünden und wegen der großen Barmherzigkeit Gottes. Darum müssen wir diesen großen Drang verspüren, unsere Sündhaftigkeit zu bekennen und den Herrn anzurufen, erbarme dich unser. Nicht die Leute meinen, ja, warum muss man denn immer über die Sünde? Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir das vergessen, dann tun wir ja nicht nur uns selbst Unrecht und schaden uns selbst, nicht, wenn wir nicht mal daran denken, wie krank wir sind in unseren Seelen durch die Sünde, wie wir die Neigung haben zum Tod der Sünde, sondern wir tun ja auch dem lieben Gott Unrecht. Denn wenn wir unsere Sündhaftigkeit bekennen und den lieben Gott um seine Barmherzigkeit bitten, dann ist es ja nicht nur deswegen, weil unsere Sündhaftigkeit so abgrundtief ist, sondern weil Gottes Barmherzigkeit so abgründig groß ist. Haben die Blinden, Aussätzigen und sogar die Heiden nicht besondere Gnadenerweise vom Herzen Jesu erhalten, als sie seine Barmherzigkeit anriefen, indem sie ausriefen, erbarme dich. Für jeden, der im Heiligen Evangelium liest, dem ist das völlig klar. Der liebe Gott hat immer, der Heiland hat immer ganz, ganz großzügig die Leute beschenkt, die seine Barmherzigkeit angerufen haben. Die nicht seine Barmherzigkeit zum Vorwand gemacht haben, zu sündigen, sondern die eben verstanden haben, dass seine Barmherzigkeit auf ihre Sündhaftigkeit und Armseligkeit antwortet. Nebst diesem einzigen griechischen Gebet hat die Kirche in ihrer Liturgie auch hebräische Ausdrücke bewahrt. Das kennen wir auch. Amen, Alleluja, Sabaoth, Hosanna. Und so verwendet die Kirche am Altar jene drei Sprachen, die gebraucht wurden, um jene Inschrift zu schreiben, die an das Kreuz geheftet wurde, an dem Christus sein blutiges Opfer darbrachte. Der heilige Caesarius, Bischof von Arles, der lebte Ende des 5., Anfang bis Mitte des 6. Jahrhunderts, der erklärt, dass in Rom und in den Kirchen des Ostens das Kyrie Eleison mehrmals gebetet wurde. Und er sagt, mit viel Liebe und Reue. Ich kenne mal besonders auch in der östlichen ostkirchlichen Liturgie, die haben ganze Litaneien, die überhaupt nicht aufhören. Wir haben halt so eine verkürzte, nüchternere Version davon behalten in unserer Liturgie. Aber so mögen eben auch wir es beten, mit großem, reuevollen Kummer ob unserer Sünden und auch für andere, die Gottes Barmherzigkeit bedürfen. Nicht erbarme dich unser. Erbarme dich unser aller, wie wir im Fatima-Gebet des Rosenkranzes beten, besonders jene, nicht, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Denn wer sich vor Gott nicht anklagt, nicht die Blöße unserer sündigen Seelen sehen will, der entschuldigt sich. Nicht, wenn man sich nicht anklagt, entschuldigt man sich. Und der heilige Johannes sagt ja auch, wer sagt, dass er ohne Sünde ist, der ist ein Lügner. Und die Realität, nicht die Realität, wie die Natur, die siegt immer. Die Realität ist, dass Ausreden einen nicht gesund machen. Auch wenn man sich irgendwas einbildet, sich irgendwas einredet, das ändert die Realität nicht. Und irgendwann holt einen die Realität ein und man verliert. Sünden können nicht weggeredet werden. Sünden können nur weggenommen werden. Rufen wir vertrauensvoll, Herr Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Nicht lassen wir das, wie es eine große Tradition ist in der Ostkirche, wie es auch ein heiliger Bernhard und ein heiliger Bernhardin gerne gebetet hat, dass man dieses Gebet, Herr Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, Erbarme dich meiner wirklich zum Gebet unseres Herzens werden. Nicht um zugleich auf unsere große Seelennot und auf Jesu grenzenlose, barmherzige Liebe zu antworten. Nicht Jesus ermunterte ja die heilige Faustina und all uns Sünder folgendermaßen. Sündige Seele, fürchte deinen Erlöser nicht. Ich komme als Erster zu dir, denn ich weiß, dass du aus dir selber nicht fähig bist, dich zu mir zu erheben. Kind, fliehe nicht vor deinem Vater. Beginne ein Gespräch ganz allein mit deinem Gott der Barmherzigkeit, der dir selbst seine Worte der Vergebung sagen und dich mit seinen Gnaden überschütten will. Oh, wie wertvoll ist mir deine Seele! Ich habe dich in meine Hände eingeschrieben und du hast dich mit deiner tiefen Wunde in mein Herz geprägt. Meine Barmherzigkeit ist größer als dein Elend und das Elend der ganzen Welt. Wer kann meine Güte ermessen? Für dich bin ich vom Himmel auf die Erde herabgekommen. Für dich habe ich mich an das Kreuz nageln lassen. Für dich ließ ich mir mit der Lanze mein heiligstes Herz öffnen und somit öffnete ich für dich die Quelle der Barmherzigkeit. Komme und schöpfe mit dem Gefäß des Vertrauens Gnaden aus dieser Quelle. Ein demütiges Herz weise ich niemals zurück. Dein Elend versank im Abgrund meiner Barmherzigkeit. Weshalb solltest du um dein Elend mit mir streiten? Komme mir entgegen und gib mir deine Not und dein Elend, und ich werde dich mit meinen Schätzen erfüllen. Und darum rufen wir unablässig: Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner.